Wir hören heute als Lesung das Evangelium aus Johannes 21. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei anderer seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte: Es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitten wir in der Stille unseren Herrn, dass sein Wort unser Herz erreicht. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Den Predigttext haben wir gerade als Lesung gehört. Jetzt bin ich, das ist kaum zu glauben, schon über ein Jahr bei euch. Und jetzt die Frage: Wisst ihr noch, wie ich hier oben angefangen habe, das erste Mal bei meiner Ordinationspredigt? Ich habe gesagt, ich kann euch von hier gut sehen, aber eins sehe ich nicht, nämlich, dass über mir der Auferstandene steht, sein Bild. Und genau das ist das größte und das ärgste Problem dieser Welt, dass sie ihren König nicht erkennt, dass sie den Auferstandenen nicht kennt, den der Vater erhöht hat in den Himmel, in seine himmlische Lichtherrlichkeit. Vielleicht ist es aber auch unser eigenes Problem. Ich frage mich: Leben wir schon wirklich aus dieser Wahrheit heraus, der Herr ist auferstanden? Oder wie stark hat das Osterfest bei euch nachgewirkt? Habt ihr den Osterhammer noch mal schlagen hören? Ich sage das jetzt mal ein bisschen im Spaß. Als ich die Predigt geschrieben hatte, dachte ich, Mensch, eigentlich hättest du in dieser Osterzeit immer so aufstehen müssen. Der Wecker klingelt und der erste Gedanke im Kopf, der Herr ist auferstanden. Wenn das so ist, dann kann es losgehen. Und weil das ja eine Botschaft ist, die wir weiter sagen müssen, hätte ich also meine Frau wachrütteln müssen und ihr sagen, der Herr ist auferstanden. Dann hätte sie geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden, aber lass mich noch 5 Minuten liegen. Ihr habt in der Lesung gerade eine der weniger bekannten Ostergeschichten gehört. Im Johannesevangelium ist es das dritte Mal, dass sich der Auferstandene seinen Jüngern offenbart. Und bei der Sache ist was Merkwürdiges. Wenn ich sage merkwürdig, dann ist es so ein schönes deutsches Wort. Merkwürdig, das heißt, da ist eine Sache würdig, also wert, dass man sie sich merkt. Und vor allem, dass man sie bemerkt. Diese Ostergeschichte fängt an mit einem merkwürdigen Problem. Da heißt es, Petrus fährt mit 6 weiteren Jüngern mit einem Boot auf den See Tiberias. Sie fischten die ganze Nacht und dann heißt es, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jetzt kommt das Problem. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sie erkennen den Auferstandenen nicht. Und das ist merkwürdig. Die hatten ja schon 2 Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das erste Mal, es war am Abend des Ostersonntags. Und das zweite Mal, das ist die Geschichte mit Thomas, der erst glauben kann, als er seine Hand in Jesu Wunden legt. Und jetzt ist das Verrückte, genau dieser Thomas steht auf dem Boot und er erkennt die Gestalt am Ufer nicht. Und diese Merkwürdigkeit, die kommt in den Osterberichten immer wieder vor. Am Ostermorgen, Maria Magdalena trifft, steht vor dem Auferstandenen und sie hält ihn für den Gärtner. Und im Lukas-Evangelium, die 2 Emmaus-Jünger, die gehen mit dem Auferstandenen und erkennen ihn nicht. Wie kann man das erklären? Die kannten doch ihren Jesus, der gekreuzigt wurde. Und der auferstandene Jesus, das ist doch dieselbe Person. Ich versuche mich mal diesem Merkwürdigen anzunähern. Ich war neulich abends mal auf den Klingenthaler Höhen spazieren und da schien mir die Sonne voll ins Gesicht, so richtig blendendes Licht. Und dann sehe ich einen, der kommt auf mich zu, der kommt immer näher und rief, hallo Jörg. Und er kam genau mit dem Sonnenlicht auf mich zu und der kam näher und näher und ich habe den nicht erkannt, weil das so lichthell war. Erst als er ganz dicht dran war, keine Sorge, der Hygieneabstand blieb gewahrt, da habe ich ihn erkannt. Spielt es keine Rolle, wer das war. Vielleicht hilft uns das ein Stück weit. Der auferstandene Jesus, der strahlt schon ganz von der Lichtherrlichkeit Gottes. Der ist ganz durchdrungen von der Herrlichkeit des Himmels. Vor seinem Tod, da hatte Jesus einen Körper wie wir. Der hatte Schmerzen und der litt. Aber der auferstandene Jesus, der hat den Herrlichkeitsleib der neuen Welt. Und deswegen wird hier auch berichtet, was wir gar nicht fassen können, dass der einfach durch verschlossene Türen durchgeht. Sein Auferstehungsleib, das hat nichts mehr zu tun mit unserem hinfälligen Körper, mit unserem sterblichen Körper, dieser alten, hinfälligen Welt. Also obwohl er noch bis zur Himmelfahrt auf der Erde geht, der Auferstandene, der ist schon ganz himmlisch. Und genau deswegen wird er nicht erkannt. Weil wir keine Augen haben für Gottes Herrlichkeit. Unsere mickrigen Sehknöpfe, die sehen vieles, aber wir haben keine Augen für Gottes Lichtherrlichkeit. Weil unsere Augen zur alten Welt gehören und die können nur das sehen, was auch zur alten Welt gehört. Aber mit Jesus in diesem Bericht, da steht schon die neue Welt vor den Jüngern, aber für diese sind sie blind. Und das ist eigentlich unser tiefstes Problem, was wir haben, dass wir mit dem Sündenfall die Augen für Gottes Herrlichkeit verloren haben. Und deswegen reden wir auch von der unsichtbaren Welt, nämlich dem Himmel, der ist für uns nicht sichtbar. Und jetzt die entscheidende Frage. Wie erkennen die Jünger Jesus doch noch? Und vor allem, wie erkennen wir den auferstandenen Jesus in unserem Leben? Zunächst mal gibt es dort am See noch ein zweites Problem. Die Jünger fischen und die ganze Nacht ist das vergeblich. Fällt euch da was auf? Die Jünger fischen. Man fragt sich, leben die jetzt eigentlich wieder so wie vor ihrer Berufung, im alten Beruf, die fischen halt wieder. Die haben den Auferstandenen schon zweimal gesehen, aber leben die schon aus dieser Wahrheit, der Herr ist auferstanden? Oder machen die einfach wieder ihr altes Ding? Wie ist denn das bei uns? Jedenfalls fangen die nichts und das ist schlecht, weil die nicht einfach in den Supermarkt gehen können. Und die Fischerei, die zeigt uns was, zumal damals, der Fischer war völlig abhängig. Wenn nichts drin war im Netz, hat er ein Problem. Also die wussten noch, dass man dankbar sein kann, wenn die Bitte erfüllt wird, unser täglich Fisch gib uns heute. Die haben also die ganze Nacht nichts gefangen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei einigen Ostergeschichten, dass die immer mit einer Not von Menschen anfängt? Ostermorgen, die Frauen Todestrauer. Bei Thomas, der kann nicht glauben. Und die hier haben nichts zu essen. Und genau das ist die Wahrheit, liebe Geschwister, dass die Botschaft von der Auferstehung, dass die immer in der tiefen Not der Menschen anfängt. So, und jetzt passiert es. Wie erkennen die Jünger Jesus? Man muss es eigentlich anders formulieren. Wie gibt sich Jesus zu erkennen? Weil von sich aus sehen die Jünger gar nichts. Jesus offenbart seine Gottesmacht. Er sagt: Werft das Netz aus zu Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Die gehorchen. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Die fischen die ganze Nacht ohne Erfolg und das sind Profis. Und jetzt auf sein Wort hin, mit einem Schlag ist das ganze Netz voll. Habt ihr es gehört? Mit einem Schlag ist das Netz voll. Genau das ist wieder der Schlag des Osterhammers. Das kann überhaupt nicht sein, dass da so viele Fische mit einem Schlag drin sind. Aber die sehen die Fische, die sind wirklich da. Also mit den Augen, mit denen sie die Herrlichkeit Gottes erst nicht sehen konnten, die Fische, die sehen sie wohl. Und dieser Fang, das ist ein Wunder, weil das über das, was wir greifen können, weit rausgeht. Das heißt, der Osterhammer zerschlägt auch hier die Grenzen vom Menschenmöglichen, wie am Ostermorgen. Gottes Macht, die bricht hier voll rein. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Jetzt erkennen sie ihn. Als jetzt endlich die Antwort auf die Frage, woran erkennen sie ihn? Daran, dass er für sie sorgt. Und das ist der wichtigste Satz für heute. Sie erkennen den Auferstandenen daran, dass er für sie sorgt. So gibt er sich zu erkennen, als der große Fürsorger. Das ist Jesus. Und das erkennt man schon an den ersten Worten: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er sorgt hier also für das absolut Lebensnotwendige, nämlich fürs Essen. Und wie reichlich tut er das? Und genau die Botschaft, die gilt für uns. Erkennt den Auferstandenen. Er ist der große Fürsorger in deinem Leben. Er ist für dich da und sorgt für dich. Man könnte sagen, das ist seine Handschrift. Das ist die Handschrift vom Auferstandenen Jesus, dass er für uns sorgt. Das ist seine österliche Handschrift. Und das ist der größte Segen, wenn man diese österliche Handschrift im eigenen Leben entdeckt. Und ich habe in diesem Jahr von euch viele Erfahrungen berichtet bekommen, wo ihr genau das erzählt habt, wie Jesus für euch gesorgt hat. Wir sollen die Augen offen halten dafür. Wir können ihn nicht sehen. Uns fehlen die Augen für seine Herrlichkeit. Aber er zeigt sich uns in seiner Fürsorge. Damit sind wir aber noch nicht beim eigentlichen Kern, wie Jesus für uns sorgt. Gucken wir nochmal auf die Geschichte. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Das heißt, Jesus macht Essen für sie und lädt sie dazu ein. Er reicht ihnen Brot und Fisch. Und es bleibt alles ein bisschen so eine geheimnisvolle Atmosphäre. Niemand wagte ihn zu fragen, wer bist du? Aber alle hatten es erkannt, es ist der Herr. Bei den Emmaus-Jüngern ist es ganz ähnlich. Die erkennen ihn, als er das Brot bricht für sie. Und jetzt muss man sagen, diese Situation, die hier so harmlos sich anhört, die ist absolut krass. Mitten in der alten Welt, an einem einfachen Kohlenfeuer, erleben diese sieben Männer die himmlische Herrlichkeit, erleben die neue Welt in Jesus. An diesem einfachen Kohlenfeuer ist es schon ein Stück von der neuen Welt, auf die wir warten. Kommt euch das bekannt vor mit dem Kohlenfeuer? Ich meine, es ist nicht das Kohlenfeuer, auch wenn die Grillsaison wieder eröffnet ist. Eine österliche Mahlgemeinschaft mit dem Auferstandenen Jesus. Genau das feiern wir im Heiligen Abendmahl. Unsere Augen können den König der Herrlichkeit nicht sehen, so wie ich jetzt hier oben. Aber Brot und Wein, das können wir sehen. Wie die Jünger die Fische sehen konnten. Und in diesem einfachen Brot und Wein im Abendmahl, da ist der auferstandene Jesus wirklich da. Da für uns. Ich würde das so sagen: Im Abendmahl da wird seine Fürsorge für uns am allergrößten. Warum? Weil er uns im Abendmahl Vergebung schenkt. Er nimmt dort das von uns weg, was unser Leben in die allergrößte Not bringt, nämlich die Sünde. Das nimmt er von uns weg und schenkt uns die unzerstörbare Gemeinschaft mit dem Vater. Im Osterpsalm 118, da heißt es, er gibt mich dem Tod nicht preis. Und genau das ist seine größte Fürsorge für uns, dass er mich dem Tod nicht preisgibt, dass er sein Wort wahr macht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich habe bei den Fischen gesagt, er sorgt für das Lebensnotwendige, nämlich das Essen. Aber die größte Not für unser Leben, das haben wir manchmal gar nicht so im Blick, das ist der ewige Tod. Und diese Lebensnot wendet er für mich ab, wenn ich an ihn glaube. Er sorgt dafür, dass uns der ewige Tod nicht trifft. Und ihr wisst es gibt im Leben Situationen, die sind so hart, da kann ich seine österliche Handschrift gerade nicht erkennen. Das ist ein Problem. Und da brauchen wir einen sicheren Grund unter den Füßen, da brauchen wir es ganz handfest, dass er für uns sorgt. Und das bekommen wir im Abendmahl in Brot und Wein. Schmeckt und seht seine Fürsorge. Und das Größte ist, dass er dafür sorgen wird, dass wir die himmlische Herrlichkeit Gottes sehen werden. Ich bin beim Schluss, ich fand es jetzt in dieser Corona-Zeit mit am anstrengendsten, dass wir so lange auf das Abendmahl verzichten müssen. Das scheint äußerlich, das ist kein Problem, das geht ja, man merkt ja eigentlich nichts, aber die Seele, die wird hungrig. Da knurrt der Seelenmagen, wenn man so lange kein Abendmahl kriegt. Und das ist natürlich jetzt blöd, dass wir ausgerechnet nach der Predigt kein Abendmahl feiern, aber wir wollen das bald wieder tun, wenn die Situation so bleibt wie jetzt, dass wir bald wieder Abendmahl feiern. Wenn ich also jetzt heute die Sehnsucht am Abendmahl vergrößert habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland.